Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 11 2024, in dem wir über die News im Oktober 2024 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli.
Ja, hallo. Wir nähern uns dem letzten Teil des Jahres.
Und auch wieder mit dabei ist unser Stargast. Hallo Kevin.
Hi, guten Abend. Der letzte Teil des Jahres, der schönste Teil des Jahres.
Im Bereich Anime in Deutschland hatten wir erstmal eine relativ große News, für manche vielleicht auch ein bisschen schockierend. Da ging es nämlich um Karin Lehmann, die ja die Synchronregisseurin, Stammsynchronregisseurin von Detektiv Conan ist, jetzt seit langer Zeit. Da war nämlich der Synchronsprecher Tobias Müller, den kennen wir natürlich alle als Stimme von Bastion Misawa aus Yu-Gi-Oh! GX. Der war zu Gast im Anime-Podcast von dem YouTuber Rafi. Und da hat er erzählt, dass Karin Lehmann als Synchronregisseurin von Detektiv Conan aufgehört hat. Und daraufhin haben wir von Conan News uns da in Verbindung gesetzt mit den Leuten und konnten dann noch ein paar mehr Details rausfinden. Nicht wahr, Kevin?
Ja, genau. Also der Podcast selber, wenn ich ehrlich bin, war sogar ziemlich interessant. Also könnt ihr gerne mal reinhören, nachdem ihr bei uns fertig seid. Für uns gilt aber, also natürlich hat Tobi Karin sicher jetzt keinen Gefallen getan, die Bombe einfach mal so platzen zu lassen. Sache ist aber in der Tat, dass Karin die Synchronregie teilweise abgeben möchte, weil die Folgen natürlich auch mächtig auf das Mark schlagen. Ein Film ist viel einfacher zu synchronisieren als Folgen. Man stellt sich mal vor, also das wird auch in der News selber und auch in deren Podcast so gar nicht deutlich. Stellt euch vor, ihr müsst Folgen machen. Karin Lehmann macht ja das Dialogbuch und die Regie. Das heißt, sie sitzt zu Hause oder wo auch immer, schreibt und schreibt und schreibt, dann geht sie ins Studio, nimmt auf, dann muss sie wieder hingehen, schreiben, aufnehmen. Und jetzt stell dich mal vor, natürlich könnte man effizienter arbeiten, auch ein Studio, auch ein Auftraggeber könnte es als effizienter empfinden, wenn man sagt, okay, während Person A schreibt, kann ja Person B schon mal aufnehmen. Und so spart man natürlich, ich würde mal sagen, jetzt nicht 50%, aber bestimmt mal 40% der Zeit, weil man nebenher auch noch was anderes machen kann. Während ja Karin immer halt nur eines auf einmal machen kann natürlich. Also Effizienzgründe kann man natürlich nennen, wird bestimmt noch mehr Gründe geben, die wir hier nicht erfahren haben oder auch nicht erfahren werden in der Öffentlichkeit. Es ist natürlich, Karin ist natürlich ein Urgestein. Also man muss sagen, seit Film 14, wenn man nun mal überlegt, es gibt 13 Filme mit Ulrike Lau, 13, und nun gibt es aber insgesamt 14 Filme, die Karin gemacht hat. Also sie hat nun quasi Ulrike Lau abgelöst als die Frau mit den meisten aufgenommenen Conan-Filmen. Endlich, nach so langer Zeit. Frau Lau hatte natürlich ein gutes Spiel damals gehabt, weil sie ja alle auf einmal machen konnte. Während Karin ja Jahr für Jahr dann alles gemacht hat. Und ich möchte auch erinnern, es gab ja auch schon mal den Fall mit Magic Kaito, wo sie ja nur das Dialogbuch gemacht hat und dann die Regie ein bisschen unglücklich verlaufen ist, weil halt die Person nicht so ganz im Fandom drin war, Fandom will ich gar nicht sagen, im Wiki drin war, so ist besser, im Wiki drin war und halt nicht die Begebenheiten kannte, die die Serie mit einer mit sich bringt und leider auch nicht den Kontakt zu uns gesucht hat, um Unklarheiten vielleicht auch entgegenwirken zu können. Von daher meiner Meinung nach in jedem Fall, um das mal zu sagen, ein riesiger Verlust für die Szene und vor allem für uns Conan-Fans, die ja immer gewusst haben, wenn sie das macht, dann passt das auch. Nun haben wir natürlich Henning Frenzel, der auch schon Erfahrung hat mit Conan. Da habe ich also weniger Sorge als bei der anderen Person, durchaus. Aber Karin ist halt schon, sie hat gefragt. Wenn sie was wissen wollte, hey, wie ist das? Bam, 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 los ging's. Und dann war das super. Ich habe nun sehr viel geredet, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen könnte. Ich lasse euch mal erstmal reden, bevor ich vielleicht nochmal einschneide. So.
Also um das nochmal jetzt nochmal klar rauszustellen, so wie das aus der News hervorgeht, ist es jetzt so, dass Karin Lehmann bei eventuellen neuen Folgen bei den Dialogbüchern weiterhin aktiv ist, also
Ja,
nicht mehr in der
genau. Ja,
Synchronregie,
genau.
und dass die Entscheidung bei den Filmen noch nicht festgelegt ist.
Ja, genau. Sie ist sehr gesprächsbereit, was die Filme angeht. Und daran merkt man ja schon, anhand dessen, dass sie uns gegenüber diese Aussage auch so formuliert hat, dass sie da, ich nehme an, auf ein Entgegenkommen auch hofft. Seitens Sony, Oxygen, wem auch immer. Und natürlich wünschen wir uns als Fans, dass alle Parteien zueinander finden. Kann man dazu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch bemerkenswert natürlich mal wieder fand, ist das Feedback zu dieser News, nämlich dass dann sehr viele Fans
Ja.
ihre Zuneigung bzw. ihren Respekt für Karin Lehmann
Ja.
bezeugt haben. Und Tobias Müller hat das ja auch im Podcast, hat sie ja auch in höchsten Tönen quasi
Ja,
gelobt.
ja. Zu
So
Recht,
kam
ja.
das ja überhaupt dazu. Ja. Und das ist für mich war das bemerkenswert, das so ran zu sehen, wie die Arbeit von Frau Lehmann, wie positiv die auch aktiv wahrgenommen wird in der Community, weil vielfach ist es ja auch mal so, dass die Leute, die jetzt hinter den Kulissen an der Synchro arbeiten, dass die oftmals nicht die Aufmerksamkeit und die Anerkennung bekommen, es ist ja oftmals sehr nur auf die Sprecher fokussiert, und dass dann Dialogbuch, Synchronregie, Tontechnik und so, dass da die Leute die Anerkennung bekommen, ist ja oftmals nicht so. Und dass das im deutschsprachigen Directive Conan, in der deutschsprachigen Directive Conan Community dann offensichtlich ein bisschen anders ist, das fand ich schön zu sehen.
Ja, stimmt. Karin war für mich oder für viele wahrscheinlich immer auch die Filmfrau hinter Conan, sag ich mal, mit Staffel 5 und 6 und den Specials natürlich noch mal mehr. Aber viele wissen auch gar nicht, dass sie ja auch bei den alten RTL 2-Folgen schon mitgewirkt hat. Da hat sie ja offiziell genau ein Drittel von denen gehabt. Genaues weiß man nicht mehr so genau, ja, Grammatik. Nämlich hat sie sich die Folgen geteilt, damals, als das digitalisiert wurde und dann die Frage aufkam, hey, wer hat denn eigentlich was gemacht? Ja, wie gesagt, man wusste es nicht mehr so genau. Und damals waren noch mitbeteiligt Sabine Strobel und Wolfgang Ziffer. Da hat man halt gesagt, jo, also 333 Folgen, jeder nimmt ein Drittel, ne? Und dann waren wir alle, ne? Haben alle was gemacht, ne? So ungefähr. Und dann, ja. Also auch in den alten Folgen, die wir von RTL 2 kennen, da haben wir Karin auch schon kennengelernt, obwohl das viele wahrscheinlich gar nicht vorher wussten. Jetzt wisst ihr es.
Ja, Karin ist halt schon seit Ewigkeiten dabei und ja, von daher vielen Dank auf jeden Fall für das, was du bisher geleistet hast. Das ist echt mega und der Hammer. Also einmal natürlich vom Inhalt her, was die Folgen hergeben, aber auch halt von der persönlichen Leistung. Kevin, du hast es so schön ausgeführt vorhin, halt, dass du quasi zwei, ja, Stellen übernommen hast. Erst wird alles zusammengeschrieben, die Texte im Dialogbuch dann da, wie man das am besten machen kann. Dann ins Studio gehen, die Regie bei der Aufnahme und das alles machen. Da steckt ja auch so viel dahinter, weil man ja die ganze Serie kennen muss und wer spricht wann und welche Situation ist gerade und. Das ist mega viel Arbeit. Also von daher, ja. Und du hast das immer mit so viel Herzblut auch gemacht, ehe. Ich hatte ja die Ehre, damals Kevin zu begleiten zu Episode One, und
Ja,
da
stimmt.
habe ich
Ja.
Karin ja das erste Mal dann auch kennengelernt, und das war einfach so toll. Es ist einfach eine super schöne Erinnerung, auch wenn es schon so lange her ist. Also ja, das war echt super und ja, hat sich ja eben auch in der Qualität der Folgen niedergeschlagen, und viele haben auch ja die Sätze gerade dann auch in den neuen Folgen, wenn Kogoro irgendeinen tollen Spruch gesagt hat oder wenn irgendein Bezug oder zu irgendwas da war. Also das entstammt ja dann alles dem Dialogbuch, und dann habe ich mich immer gefreut, wenn das dann irgendwo erwähnt wurde und gesagt wurde, ey, guck mal, wie toll, was der da gesagt hat und so, richtig schön. Und ja, das war halt wirklich toll. Von daher, ja, es ist, wie Kevin sagt, etwas zweischneidig. Die Conan-Szene, ja, verliert damit eine super gute Mitarbeiterin. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wie gesagt, die genauen Gründe weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, wie Kevin schon gesagt hat, es waren halt zwei super anstrengende Jobs und Stellen. Und auch wenn man die mit super Herzblut und so halt ausfüllt und gerne macht, man muss es halt auch leisten können. Und ja, vielleicht hat sie jetzt irgendwie gesagt, es wird ihr beides irgendwie zu viel oder so. Von daher kann ich das dann auch verstehen, wenn man dann sagt, ja, einen Teil möchte ich gerne abgeben, weil es wird dann halt einfach auch entspannter für einen persönlich oder wer weiß, was auch im realen Leben sozusagen los ist. Das muss man ja immer alles irgendwie im Hinterkopf behalten. Und ich finde es aber auch sehr schön, dass Karin halt weiterhin bereit ist, die Filme zu übernehmen, die ja aktuell noch nicht abgeschlossen sind. Und Stand jetzt kriegen wir jedes Jahr 9 und wer weiß, wie lange Conan noch läuft. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Und wenn sie da dann eben sagt, jo, da bin ich dabei, dann hoffe ich auch, dass die Verantwortlichen da auf sie zukommen und dass sie das dann machen darf. Und dann bekommen wir auf jeden Fall weiterhin bei den Filmen die Qualität, die wir gewohnt sind. Und ich denke aber auch bei den 9 Folgen, wenn sie denn dann irgendwann mal kommen sollten, dass auch da wir entsprechend, ja, weiterhin gute Qualität bekommen. Das muss man dann natürlich schauen, wie sich das dann alles entwickelt. Aber ich denke, die Leute, die da mitarbeiten, die machen das nicht zum ersten Mal und die sind da auch engagiert und werden da entsprechend dafür, denke ich mal, sorgen, dass entsprechend Detektiv Conan so weitergeht, wie wir das kennen und lieben.
Ja, diese Doppelrolle ist natürlich auch einerseits natürlich auch enorm wichtig, denn jemand, der sein eigenes Buch geschrieben hat, der natürlich die Folge in- und auswendig gesehen hat, denn das Original, das japanische Original kennt, also die Rohfassung meine ich damit, das umgetextet hat, der weiß natürlich ganz genau schon, wie er das im Studio von den Sprechern hören will. Während jemand, der nur das Buch bekommt, natürlich auch ein wenig Spielraum hat und sagt, die Person, die das geschrieben hat, wird es so oder so gemeint haben wollen, oder so oder so. Ich mache es mal so, vielleicht ist es auch richtig, und dann Darum natürlich immer schön, wenn dieselbe Person beides macht. Bei Helen Franzl haben wir den Vorteil, er kennt nicht nur Conan, er kennt auch Karin. Und daher wird er wohl auch genau wissen, wie sie ihre Bücher schreibt, wie sie etwas meint und wie es dann am besten auch klingen darf. Ach ja, und einen Wunsch habe ich noch, Karin. Ich möchte mit dir irgendwann mal einen tollen Film im Kino anschauen. Ne? Wann klären wir dann später irgendwann?
Ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja auch wieder das eine oder andere Kino-Event, wo wir dann in Berlin mit Karin zusammentreffen können.
Oh,
weiß man ja
nicht.
Ihr wart ja in Hamburg damals.
Ja, genau. Das war das Fünffach-Event da. Also ich sag mal ganz, ganz vorsichtig. Die Menschen, die ich kenne, die diese Events gemacht haben, die, ich sag mal so, die arbeiten gar nicht mehr bei der Firma. Also ich glaube, irgendwie gibt es niemanden mehr, der die Events machen könnte. Vielleicht müsste man davor nochmal jemanden wieder neu einstellen oder so.
Man kann ja ganz allgemein mal sagen, dass so eine Fanpremiere natürlich durch ein Q&A mit Karin Lehmann natürlich deutlich aufgewertet werden würde, wenn denn so etwas mal passieren würde.
Ja, das wäre natürlich.
Das könnte man, kann man so sagen, glaube ich.
Ja, und ich denke auch ganz allgemein gesehen, diese Fanpremieren und Events, wo eben auch die Synchronsprecher mit dabei sind, da gibt es ja nicht nur Detektiv Conan, sondern auch andere Animes, Gott sei Dank, muss man ja sagen. Und ich denke, da sind die Fans auch immer relativ oft dabei. Diese Events sind gut besucht und ich denke auch die Sprecher selber haben da auch Spaß dran. Und wenn da dann eben auch, vielleicht sind ja auch andere Leute dabei. Ich muss dazu sagen, ich war noch nie bei so einem Event dabei, deswegen kann ich das nicht beurteilen, ob da auch Tonmeister oder Dialogbuchautoren mit dabei waren. Aber ich persönlich vom Zuschauen oder vom Hörensagen her würde sagen, Solche Events sind gut besucht in der deutschen Anime-Szene. Die Fans wollen das, die mögen das und die würden da auch hingehen. Und ja, von daher schauen wir mal, was die Zukunft da bringt.
Also die exklusive Vorab-Fanpremiere in Hamburg und den vier anderen Städten war sehr erfolgreich, ja. In Hamburg waren Philipp und ich da, wir haben einen Quiz gemacht, wir haben Leute Gewinne verscherbelt, wir haben Poster verschenkt, aber da war ansonsten kein Promi da, also außer Philipp, ne? Und im Stargast, also mir, ne? Sonst war niemand da und schön war es trotzdem, erfolgreich war es, aber Erfolg, ja, reicht manchmal nicht. Mal gucken.
Und wo wir auch gerne mal reingucken, das sind weitere Detektiv-Conan-Filme. Wir kommen mit den Filmen gar nicht mehr raus, denn jetzt an Allerheiligen, das ist natürlich jetzt schon vorbei, am Freitag, den 1. November 2024, wenn ihr den Podcast jetzt am Sonntag hört, war das also vor 2 Tagen, liefen auf ProSieben Max den ganzen Tag über Detektiv-Conan-Filme, Film 7 bis 12. Die liefen da von 10 Uhr und dann 20.15 Uhr war der letzte, das heißt dann also so ungefähr 12 Stunden insgesamt mit Werbung, lief da an Allerheiligen Detektiv Conan im Fernsehen. Wir hatten ja schon an Karfreitag dieses Jahr Filme 1 bis 6 und jetzt kamen 7 bis 12, die ja zuletzt zwischen 2018 bis 2021 immer mal so verstreut liefen, 7 bis 12 teilweise. Aber jetzt mal wieder, das heißt seit 3 Jahren teilweise, das erste Mal wieder im Fernsehen zu sehen. Ja, das ist natürlich eine schöne Sache, dass ProSieben Max da immer wieder zu besonderen Anlässen so einen Marathon fahren lässt. Und da kann man natürlich hoffen, wenn jetzt an Karfreitag und Allerheiligen einige Filme waren. Wir haben ja noch ein paar Feiertage in diesem Jahr, vielleicht kriegen wir dann auch noch ein paar Detektiv-Conan-Filme zu sehen. Aber jetzt erstmal für diese News war es speziell für Allerheiligen Filme 7 bis 12 im Fernsehen.
Ja, also mal ganz ehrlich, ne? Über 12 Stunden lang Conan an einem Stück, an einem Feiertag, bei ProSieben Max oder bei egal welchem TV-Sender, das ist eine Ansage, die sich gewaschen hat. Und auch ein Zeichen dafür, wie sehr man Conan vertraut und wie gut die Serie eigentlich immer noch läuft. Und die Filmreihe ja auch. Also her mit den neuen Folgen. So, das will ich damit sagen. So, her damit.
Ja, also ich find's auch mega. Also die Filme kann man einfach immer wieder gucken. Es macht immer wieder Spaß. Auch die Älteren. Ich habe jetzt mal wieder angefangen, auch von Film 1 an zu gucken. Und es ist einfach so toll. Also ja, und auch, ich sag mal, vielleicht als Nicht-Anime-Fan oder so, wenn man so Krimis mag, guckt man vielleicht auch die Conan-Filme, weil es ja trotzdem das Krimi-Genre ist. Und ja, ich muss echt sagen, ich wünschte, ich hätte an dem Tag frei gehabt, aber ich musste leider arbeiten. Sonst hätte ich mich da echt von morgens bis 10 Uhr und dann hätte ich einfach da die ganze Zeit schön auf dem Sofa gelegen und die ganze Zeit einfach nur Conan geguckt. Also das ist auf jeden Fall, auch wenn man es nur zu Hause alleine macht, ich finde das irgendwie, das ist ein richtig cooles Event sozusagen. Also, weil,
ja, cooles Event schon, ja, ja. Die Sache ist zwar, ich hatte zwar frei, aber keiner meiner Lieblingsfilme wurde gezeigt. Ja, super. Film 4 war nicht dabei, Film 15 auch nicht. Also, für mich ein glatter Reinfall. Nein, kleiner Spaß. Kleiner Spaß.
Dann hättest du dir den Film 4 eben morgens um 6 angeguckt, davor, und den anderen dann danach, um abends um Knips.
Ich behalte den Tipp für nächstes Mal auf jeden Fall bei. Danke, Olli.
Irgendwann kriegen wir den 24-Stunden-Film-Marathon. Theoretisch würde das, glaube ich, sogar schon gehen. Wir haben ja schon so viele Filme.
Und Kevin hat ja gerade gesagt, her mit den neuen Folgen. Bei ProSieben Max heißt es jetzt aber erstmal her mit wieder den alten Folgen, denn die kleine Pause, die der Detektiv Conan Rerun von Staffel 2, über den wir ja, glaube ich, im letzten Podcast auch berichtet hatten, der ist nämlich vorbei, also die Pause ist vorbei. Der Rerun geht weiter ab Kalenderwoche 46, also ab Montag, dem 11. November, ist Detektiv Conan wieder bei ProSieben Max zu sehen. Es geht weiter mit Episode 112 am Montag, den 11. November. Und danach die restliche Woche dann immer 2 Folgen am Stück bei ProSieben Max. Da geht der Rerun von Staffel 2 weiter. Da hatten wir jetzt schon in letzter Zeit immer wieder drüber geredet, über den dass der Rerun angefangen hat und dann Rerun geht mit Staffel 2 weiter und der Rerun pausiert und jetzt wird er wieder fortgesetzt ab dem 11. November.
Ja, besonders witzig daran ist, also einerseits gab es ja schon mal das Gerücht, dass die zweite Staffel auch dann fortgesetzt wird, aber andererseits witzig, es geht mit Episode 112 weiter, die ja, wie ich vorhin schon sagte, genau in dem Bereich beginnt, der offiziell Karen Lehmann auch zugeschrieben wird, von den Episoden, die sie übernommen hat, mit Frau Strohmel und dem anderen Herrn, der mir jetzt auf einmal
Wolfgang
Herrn Ziffer, genau, genau. In dem Bereich fangen wir also an. Also wer offiziell die offiziellen Folgen sehen will, bei denen Karen offiziell gerechnet angefangen hat, Tonnen zu machen, da könnt ihr einsteigen.
Die Folge, die kanonisch Karen Lehmann zugeschrieben
ist. Ja, so ist es, genau, kanonisch. Genau. Ja. Genau, weil, wie gesagt, man weiß nicht mehr genau, wer, wann, wie, einfach gedrittelt. Ab Episode 112, ab 11. November, ProSiebenMax, Karen Lehmann. Let's go.
Ja, immer gerne einschalten, Detektiv Conan im Fernsehen, immer ein Muss. Nee, nur die Filme kann man immer wieder gucken, auch die Episoden und ja. Sehr schön, dass die Folgen bei ProSiebenMax fortgesetzt werden. Ist also wieder eine Menge an Stoff zum Gucken da. Und ja, was mir da immer wieder in den Sinn kommt, das sagt Kevin auch immer sehr gerne, das Fernsehen ist ein Multiplikator.
Ja. Ein Zitat von Steffen Hautog, ja. Von Edmund Manga damals. Steffen, wir denken an dich. Ja.
Und dann kommen wir zum Bereich Manga in Deutschland. Da hatten wir in diesem Monat vor allem eine News, nämlich den Release des Yaiba-Bundles 15+16. Am 8. Oktober ist das passiert. Dazu haben wir auch zwei Themen-Podcasts gemacht, jeweils einer zu dem Band. Wir bundeln die Podcasts nicht, sondern wir geben jedem Band die Aufmerksamkeit, die er verdient. Hier vielleicht auch nochmal als Anmerkung, das haben wir auch in dem Podcast gesagt, aber auch hier nochmal, dieses Bundle ist nur als Bundle verkäuflich.
Ja.
Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie so im Shop sucht und denkt so, ah nee, ich will aber die Bände einzeln kaufen und guckt dann weiter, das gibt es nicht. Das steht auch in den Bänden drin, dass die jeweils nur im Bundle mit dem anderen verkauft werden dürfen. Die haben hinten auch keine Barcodes, keine ISBN-Nummern. Also diese Bände dürfen wirklich nur im Bundle verkauft werden. Das heißt, wenn ihr irgendwie danach jetzt gesucht habt und dachtet, nee, ich will die aber einzeln, das werdet ihr auf seriöser Weise nicht finden, höchstens irgendwo auf irgendwelchen Gebrauchtwegen, aber offiziell sind diese beiden Bände nur zusammen verkäuflich. Und wenn ihr hören wollt, wie Olli, Jens und ich diese Bände fanden, dann könnt ihr da gerne in die Concast-Themen-Podcasts 170 und 171 reinhören, da besprechen wir die komplett ausführlich. Und dann noch eine kleines Addendum zu letztem Mal. Da hatten wir über den aktuellsten Fall im Detective Con Weekly gesprochen und da am Ende gesagt, dass noch kein Rückkehrdatum für das nächste Kapitel wie sonst üblich angekündigt wurde. Und das hat sich jetzt geändert. Gosho Aoyama hat sich gemeldet über seine Animal Crossing Nachrichten, wie er es regelmäßig tut, und hat da gesagt, das nächste Kapitel wird veröffentlicht am 20. November 2024. Also rund um die Zeit, wo dann der nächste Film angekündigt wird, das hatten wir im letzten Podcast auch spekuliert, dass das normalerweise um die Zeit ist, immer einen Fall gibt. Und ja, es bestätigt sich, es wird da weitergehen mit Kapitel 1134 am 20. November in Japan. Und dann dementsprechend planmäßig, wenn nichts irgendwie dazwischen kommt, dann hoffentlich im Detective Con Weekly ab dem 25. November 2024. Und dann sind wir auch schon angelangt in der spoilerfreien Zone. Da hatten wir jetzt in diesem Monat den Release von den Bänden, über die wir die letzten Monate immer geredet haben. Band 106 von Detektiv Conan ist erschienen mit seinen 10 Kapiteln, Kapitel 1124 und bis 1133, die ihr jetzt auch schon alle im Detektiv Conan Weekly lesen könnt, ist erschienen in der normalen Edition und in der Bundle-Edition, die jetzt inzwischen üblich ist für die Bände, mit Storyboards von Film 27. Hani no Hanzawa-san Band 9 ist erschienen. Die Special Edition von Band 1 ist erschienen mit all den Farbseiten und diesem Kapitel 0, was vorher angeteasert wurde. Ich habe ja im letzten Podcast haben wir darüber gescherzt, was, wenn es nur so eine Omake-mäßige ist, ganz kurz. Ja, tatsächlich ist es so. Kapitel 0 ist 4 Seiten lang und quasi nur so ein Bonus-Gag, der nichts mit irgendwas zu tun hat, sondern nur lustig ist und wo Aoyama sich ein bisschen über sich selbst lustig macht auch. Also ja, ein kleiner netter Gag, aber jetzt nichts Großartiges, sollte man nicht zu viel erwarten. Das Highlight sind halt wirklich die Farbseiten, die das erste Mal in Bandform reproduziert werden. Der erste Band der Movie Comics Edition von Film 8 ist da erschienen. Genau. Und also das sind dann quasi 4 bzw. 5 Releases, wenn man die Bundle-Edition separat zählt. Und die haben sich auch schon wieder gut verkauft, die Bände. Band 106 ist auf Platz 1 der Charts gelandet. Die Bundle-Edition, die wird separat gechartet beim japanischen Chartunternehmen Oricon. Und die landete auf Platz 4. Und die Special Edition von Band 1 landete auf Platz 7. Also da verkaufstechnisch in den physischen Verkäufen, das sind nur physische Verkäufe, ist da Detektiv Conan weiterhin gut dabei. Und da ist Band 106 keine Ausnahme.
Ja, ich habe Band 1 auf Japanisch zwar hier schon stehen, aber wenn ich das nächste Mal nach Japan komme, dann werde ich einen Blick auf die Special Edition von Band 1 werfen. Bin ja mal gespannt, was Aoyama sich da ausgedacht hat. So von den Ausführungen her erinnerte es mich an das, was wir in den Anfangsbänden am Ende immer hatten, wo er da ja auch so ein bisschen parodiemäßig sich und sein Team irgendwie auf die Schippe genommen hat. Ja, ich erinnere mich an den einen mit dem besagten Raum oder so. Ja, was macht der Aoyama in diesem geheimnisvollen Raum? Vielleicht ist er nur am Zocken oder so. Das war sehr schön. Also, ja, könnte man auch mal wieder reinlesen. Da muss ich erst mit anfangen, mit der Konne zu lesen. Ja, aber schön, dass es das in Japan gibt. Und ja, wenn ich da bin, werde ich auf jeden Fall meine Augen offen halten.
Also ich bin ehrlich, 4 Seiten haben mich noch nicht dazu bewegt, den jetzt bestellen Knopf auf Japanisch zu finden. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Und wir kriegen die Edition auch in Deutschland.
Das wäre natürlich mega, also, aber ja, die Farbseiten sind es halt. Ich weiß immer nicht, wie Egmont zu den Farbseiten steht. Die kosten bestimmt extra Geld.
Ja, für uns, ja, wahrscheinlich. Nee,
Ja,
also
bei
damals
Band
war es ja
84
ohne
und.
Aufpreis, genau. Ja, oder?
Nö, das war normal.
Ja,
Dafür war es halt immer
genau.
nur mit diesem Sternchen nur in der ersten Auflage. In Band
Na, die würden
84 und
wir
94.
uns ja sofort holen, natürlich.
Wenn sollte es denn jemals zu uns kommen. Ansonsten kann man sich die Farbseiten natürlich auch im The Complete Color Works angucken, dem Artbook, wenn das denn irgendwann mal erscheint.
Ja, okay, also Band 1 Special oder Complete Colorworks. Ihr wisst genau, was ihr zu tun habt, ne? Ja.
Wir schließen Wetten ab, was zuerst kommt.
Oder wir machen mit dem nächsten Thema weiter, nicht wahr, Lasse?
Ganz genau, denn wir hatten interessante Neuigkeiten aus den USA. Da wurde nämlich auf der New York Comic Con von Viz Media, die ja einsprachige Manga- und Anime-Publisher sind, die haben angekündigt, dass sie Yaiba lizenziert haben. Und zwar sowohl den Manga als auch den Anime, den neuen Anime. Also der Manga und der neue Anime sollen unter dem Titel Yaiba Samurai Legend erscheinen. Der Manga ab Juli 2025 in physischer Form, also Wiz macht auch Bände nur als digital exklusive Sachen. Das ist bei Yaiba aber nicht so, das ist kein Digital Exclusive von denen, sondern wirklich physisch in Print. Und der Anime, ja, das ist bisher Coming Soon, dazu haben sie noch keine Details, wir wissen ja auch nicht mal, wann er in Japan startet. Aber es ist auf jeden Fall höchst interessant.
Ja, ich finde auch krass, dass sie gleich das ganze Komplettpaket geholt haben, ne? Ja, den neuen Anime, okay. Aber wisst ihr was? Den Manga nehmen wir einfach auch gleich dazu. Warum eigentlich nicht, ne? Ich bin gespannt, wie sich der Manga vor allem dort schlägt. Und ich wünsche mir natürlich sehr, dass der Manga in Deutschland dadurch auch nochmal einen Schub erfährt.
Ja, das ist auch immer, das schwingt auch immer so ein bisschen mit, wo ich mir so denke, ist Egmont Manga, waren die einfach, hatten die einfach Pech, dass sie zu früh waren? Was hätten sie vielleicht noch einfach ein bisschen warten sollen?
Irre, oder? 30 Jahre später ist man noch zu früh. Das ist ja unglaublich. Wer hätte das denn gedacht? Oder meint ihr eher, als Egmont Manga in Japan angeklopft hatte, hey, ihr habt doch Yaiba, Das würden wir gerne bringen. Dann sind wir auf einmal, oh, ja stimmt, wir haben ja Jaimer. Hey, wie wär's eigentlich, wenn wir da einen neuen Anime machen? Dann? Ja, gute Idee. Komm, leite das mal weiter. Ja, mach mal. Also, ich habe fast das Gefühl, die haben durch Edmund überhaupt erfahren, dass es die Reihe überhaupt noch gibt.
Ja, vielleicht aber auch nicht. Und dann hatten wir noch eine News zum Universal Studios Japan, dem Freizeitpark in Osaka. Da gibt es ja immer mal wieder viele Detective Conan Attraktionen. Und es wurde ja jetzt auch gesagt, letztes Jahr hatten wir die News, dass ab 2024 zum 30. Jubiläum die Detective Conan Ausstellung, dass die eine permanente, reguläre Ausstellung werden soll, da im Freizeitpark. Jetzt wurden die Details rausgegeben für die Detective Conan World 2025, für den Zeitraum vom 31. Januar bis zum 1. Juni 2025. Da werden dann die diversen Attraktionen, die es da gibt, wird jetzt wieder im nächsten Jahr auch passieren. Das heißt, bis zum 1. Juni, das heißt, wenn man da irgendwie zur Golden Week nächstes Jahr nach Japan fährt, um irgendwie den Film zu sehen, kann man sich ja überlegen, ob man irgendwie dann auch noch im Universal Studios Japan die Detective Conan World besucht.
Ja, ist auf jeden Fall wieder schön zu sehen, dass die Japaner da, ja, Detective Conan-mäßig wieder schön was aufgefahren bekommen. Ich persönlich bin ja, obwohl ich damit nicht fahren würde, weil ich bin nicht der Typ dafür, bin auf die Achterbahn gespannt, ob da so ein Gimmick eingebaut ist, wie in der ersten Folge. Du kriegst da so eine Dings um Hals gelegt und irgendwie so.
Genau. Also, falls du noch nicht gehört hast, Olli, pro Fahrt stirbt eine Person. Ne? Ich wünsche eine gute Fahrt.
Das Opfer wird zufällig ausgelost.
Ja. Also ich würde mich nicht in der Nähe von jemandem hinsetzen, die eine tödliche Perlenkette bei sich trägt.
Aber mit Gin und Wodka oder so zwei schwarz gekleideten Männern Achterbahn fahren, das wäre auch was.
Das wäre aber schon ein lustiges Gimmick, wenn da immer zwei schwarz gekleidete Männer mitfahren würden.
Das wäre schon witzig, ne?
Ja, ich würde es feiern.
Ja. Ich glaube, ich weiche aus auf den Heidepark in Soltau. Das ist mir zu unsicher.
Berichte, ob da auch zwei schwarz gekleidete Männer Achterbahn fahren.
Ja, ich glaube, wenn ich das berichten könnte, wären wohl keine da gewesen sein. Aber wenn ihr nichts von mir hört, dann wisst ihr, was passiert ist.
Ja, in diesem Podcast werden wir jetzt auch erstmal nichts mehr weiter von Kevin hören, aber nicht wegen der schwarzen Organisation, sondern weil wir bei den Anime-Episoden in Japan angelangt sind. Und das heißt, an dieser Stelle verabschieden wir wie immer Kevin.
Ja. Ich wollte eben gerade gehen, von daher passt das sehr gut.
Dann vielen Dank, dass du da warst. Geh, aber geh nicht zu weit weg. Nächsten Monat hören wir uns vielleicht hoffentlich wieder.
Gleiche Welle, gleiche Stelle oder wie ging das? Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Ciao.
Okay, dann machen wir weiter mit den Anime-Episoden in Japan. Dann haben aber zuerst, bevor wir zu der ersten Folge kommen, Folge 1137, haben wir noch einen kleinen Meilenstein zu feiern. Yay, toll. Unraveling Love, unser aller Lieblingsopening, wird jetzt offiziell das am längsten laufende Detective Conan Opening sein, tatsächlich. Es läuft jetzt bald ein Jahr und es ist noch kein Nachfolger in Sicht. Es gibt inzwischen viele Fans, die sagen, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören, warum ändern die seit einem Jahr das Opening nicht? Das hatten wir noch nie in Detective Conan. Ja, ein weiterer Meilenstein für Mai Kuraki, aber ich weiß nicht, ob alle Fans das so toll finden. Olli, hast du schon genug von Unraveling Love? Könntest du ein neues Opening vertragen oder sagst du, nee, noch ein Jahr drauf?
Sehr schön, noch ein Jahr. Also, ich muss sagen, ich höre Mai Kuraki ja sehr gerne. Ich habe ja auch die CD, die damals, wir haben berichtet, ihr wisst, wann wir berichtet haben. Es ist Jahre her, oder ist es schon Jahre her? Bestimmt. Und ja, also ich mag sie, ich mag ihre Songs, ich finde auch das Opening ist schön, aber ja, irgendwann wäre es dann auch mal schön, wieder was Neues zu bekommen, frischen Wind irgendwie reinzubekommen. Und ja, von daher, Also wenn das jetzt noch ein Jahr laufen würde, also ich glaube, irgendwann sagt man dann auch, ja, nee, komm, dann überspringe ich das jetzt immer mal oder so. Also ja, also warum da nichts Neues kommt, weiß ich nicht. Also ich meine, die Episoden laufen ja auch immer weiter. Aber ja, warum da musikmäßig nichts Neues kommt, ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel, weil wenn wir auf die aktuellen Openings und Endings gucken, wir hatten auch schon einige, ich glaube ein oder zwei Podcasts hatten wir, aber die sind auch schon länger her und da gab es schon viele. Aber jetzt gibt es ja noch mal mehr, also es gibt auf jeden Fall genug Künstler in dem Bereich, die sich dem vielleicht irgendwie widmen können, möchten. Und ja, vielleicht kann das Studio da auch einfach aktiv auf die Leute zugehen und sagen, hey, hättet ihr nicht Lust, mal neues Conan-Opening einzusingen oder so? Weiß ich ja nicht, ob das gemacht wird, aber ja, oder ob da irgendein tieferer Sinn dahinter steckt für Mike Wuraki oder so, weiß ich nicht, aber ja, so langsam denkt man dann schon. Also ja, früher hat man, ich glaube, 3 Openings pro Jahr oder so gehabt oder vielleicht noch mehr, weiß ich nicht genau, aber ja, jetzt mittlerweile immer nur wieder das Gleiche, also ein bisschen Abwechslung wäre ganz nett.
Ja, ganz früher haben sie relativ oft gewechselt, da hatten wir nur mal keine, da hatten wir mal Openings, die liefen weniger als 10 Folgen lang, aber so in den letzten Jahren hat es sich immer eingependelt, so 3 Endings pro Jahr und 2 Openings pro Jahr ungefähr. Und das letzte Ending lief ja auch schon ziemlich lang und jetzt dieses Opening extrem lang, also so lang wie noch kein anderes Opening eben, ja. Keine Ahnung, ist die Frage, was läuft da hinter den Kulissen? Es ist ja oftmals auch so, dass die Plattenfirma dann auch ab und zu mal so neue Künstler gepusht hat durch Songs bei Detective Conan. Vielleicht haben sie da halt gerade niemanden an der Hand oder so, wer weiß es. Also, aber ich finde Unraveling Love auch nicht so schlecht wie manch ein anderer, aber ein bisschen die Abwechslung bei Detective Conan. Also man muss ja sagen, manche Anime, die machen das ja so, die wechseln die Opening entweder nur einmal oder nie. Also ich glaube, Dragon Ball Z zum Beispiel hat ja irgendwie nur 2 Openings gehabt in seiner gesamten Laufzeit. Also das ist, bei anderen Anime ist ja vielleicht normal, aber Detective Conan, das ist ja wirklich, wir sind ja jetzt wie gesagt bei 58 Openings in 28 Jahren und sogar noch mehr Endings. Also da hat die Abwechslung ja auch immer ein bisschen Würze reingebracht und ja, deswegen würde ich mir auch wünschen, dass ja vielleicht zum Anfang des nächsten Jahres, vielleicht mit der Neujahrsfolge 2025, dass man da ein neues Opening hat, um das Jahr frisch einzuleiten, das würde mich freuen.
Ja, und selbst wenn jetzt gerade keine neuen Künstler da sind oder so, könnte man ja auch Mike Wuraki fragen, dann gibt es eben noch ein neues Opening von Mike Wuraki direkt im Anschluss, aber das wäre dann ein anderer Song, also das wäre dann ja auch schon mal so ein bisschen Abwechslung.
Aber gut, dann starten wir jetzt erstmal mit den Anime-Episoden, die in diesem Monat gelaufen sind. Da haben wir 3 einteilige Filler dieses Mal. Am 5. Oktober lief Episode 1137, das Geheimnis des wechselnden Geschmacks im angesagten Restaurant. Und zu dieser Episode erzähle ich jetzt ein bisschen was. Es ist eine Filler-Folge mit den Detective Boys. Ayumi, Mitsuhiko und Genta kommen zu Con und Heilbronn und sagen, es ist was ganz Furchtbares passiert, was ganz Schlimmes hat sich ereignet. In diesem einen populären Ramen-Restaurant, der Geschmack ist plötzlich anders. Oh jemine, da werden Heilbronn und Con dann mitgeschleppt und müssen da den anderen Kindern bei der Untersuchung helfen. Das Restaurant wird geführt von einem Vater und seinem Sohn und dabei, als sie dann den Geschmackstest machen, es hat sich irgendwie schon doch verändert. Der Geschmack ist anders, obwohl beide, Sohn und Vater, im Restaurant sind. Aber die Kinder merken, der Vater, der dreht sich irgendwie nie zu den Kunden um. Was ist da los? Ist er vielleicht ein Imposter? Also, konfrontieren ihn Ayumi, Genta und Mitsuhiko, aber sehen, nee, sieht aus wie der Chef, tut uns leid. Doch Con sagt, nee, Moment. Der sieht zwar fast gleich aus, aber da stimmen ein paar Details nicht. Und stellt sich heraus, es ist der Bruder des Restaurantschefs. Denn der Restaurantchef hat vor 4 Tagen eine Nachricht erlassen, dass er verreist und man sich keine Sorgen machen soll. Und ja, der Sohn weiß jetzt gar nicht, was zu tun ist. Er hält den Laden am Laufen, aber es schmeckt den Kunden halt nicht so, wie bei seinem Vater. Also irgendwas ist da trotzdem noch anders und die Kinder ermitteln jetzt im Fall des verschwundenen Restaurantchefs. In der Wohnung untersuchen sie so ein bisschen, finden einen verdächtigen Fleck an der Wand und Con untersucht auch das Geschirr und da ist irgendwas merkwürdig dran. Und es stellt sich dann bald raus, dass es ein ehemaliger Lehrling, der früher im Restaurant angestellt war, dass der dahinter stecken könnte, weil der scheinbar, seit er da nicht mehr arbeitet, mit dem organisierten Verbrechen etwas zu tun hat. Und sie verfolgen dann die Gangster, die vermeintlichen Gangster, verfolgen sie dann und finden sie in einer verdächtigen Lokalität und denken dann, oh, der wurde hier entführt, aber es stellt sich ja alles raus, es war dann doch nicht alles so, wie es schien. Und am Ende war es kein Verbrechen, sondern alles nur ein großes Missverständnis tatsächlich. Und Vater und Sohn können dann wieder das Restaurant zusammen aufmachen und inspiriert durch Genta fällt dem Sohn dann eine eigene Mahlzeit ein mit eigenem Geschmack, die sich als großer Hit herausstellt. Und am Ende sind alle zufrieden. Ja, Olli, das Geheimnis des wechselnden Geschmacks im angesagten Restaurant. War dieses Geheimnis interessant für dich?
Ja, interessant war es auf jeden Fall, weil ich so dachte, nach der Vorschau, also die Woche davor, und dann anhand des Titels, hab ich so gedacht, okay, naja, das kann ja nichts werden, wenn sie den Geschmack des Ramens untersuchen wollen. Aber ich muss sagen, ich wurde dann doch positiv überrascht, dass sich aus diesem scheinbar belanglosen Titel und Vorschau-Ankündigungsbild dann doch so eine interessante Geschichte entwickelt hat, auch mit vielen kleinen, ja, Nebeneinstreuungen oder so, sag ich mal, so was dann der Sohn, der hat ja nicht nur gekocht, der hat ja auch Musik gemacht und das hat ja dann auch so ein bisschen, ja, seine Story da gefunden, der Lehrling, der dann erster angefangen hat und dann wurde er ja gekündigt und dann ging er in das vermeintliche, ja, dunkle Territorium und als was sich das dann da rausgestellt hat und das ja war dann doch alles irgendwie, fand ich doch alles sehr interessant und das hat dann doch Spaß gemacht, dem Ganzen irgendwie zu folgen, da dann zu ermitteln, was denn da wirklich Tatsache war und auch so die Dynamik zwischen dem Vater und dem Sohn dann am Ende, ja, war irgendwie, hat mir das dann so gefallen. Erstmal so, wie sie sich so, ja, irgendwie freuen die sich, wie sich wieder zu haben. Dann machen die aber auch so ein bisschen einen auf, der Vater mit seinem, na, ich bin hier noch lange nicht fertig. Du wirst mich jahrelang noch nicht ablösen, weil ich mach mein Restaurant weiter. Wenn du mich übertreffen willst, musst du noch so und so viel dazulernen. Und ja, dann machen sie aber doch gemeinsam weiter und irgendwie, das finde ich, ist ein schönes Familienbild und ja, erst dann ausgerechnet Genta, dass sie dann da irgendwie das umsetzen, das war auch sehr interessant und ja, von daher fand ich, war das doch eine sehr unterhaltsame Episode. Würde ich mit zu den besseren Füllern, ja, des Jahres zählen, kann man schon sagen. Wir sind ja schon gegen Ende des Jahres angekommen, also so viele Episoden kommen vielleicht nicht mehr. Und wir haben auch schon eine ganze Reihe schlechter Episoden gehört, aber dazu hört gerne in andere Podcasts. Ja, was ich so ein bisschen seltsam fand, war dann eben diese Story mit diesem anderen Gast, der da irgendwelche komischen Gerüchte und Geschichten verbreitet hat. Und ja, das fand ich ein bisschen seltsam, aber ja, ansonsten fand ich doch, die Episode war gut und da würde ich auch gerne noch mal reinschauen. Also doch, die war dann doch nicht so schlecht, wie ich mir am Anfang gedacht habe, dass sie wird.
Ja, ich fand sie auch durchaus okay. Es hat mir gefallen, dass es am Ende dann doch kein Verbrechen war in dem Sinne, sondern dass es dann sich als etwas Harmloses herausgestellt hat. Das fand ich eigentlich insgesamt so ganz schön, dass dann am Ende nicht der Twist ist, ah, es steckt doch noch was dahinter. Der Fall an sich, dadurch war das jetzt teilweise so ein bisschen, also das konnten, dass sie dann dahin fahren und Con blickt sich einmal im Raum um und hat das dann irgendwie perfekt durchschaut. Was das dann irgendwie ist, anhand der Sachen, die da stehen, fand ich das ein bisschen Naja, also da fand ich ein paar, die Logiksprünge, die er da teilweise gemacht hat, dachte ich mir so, naja, echt jetzt? War jetzt nicht so doll, aber naja, davor in der Wohnung, die Untersuchung, die Hinweise waren schon ganz okay, aber, also, das mit Mitsuhiko, dass der dann sagt, ach, der Steckbrief von dem Mann, den ich gesehen habe, ach, das war im Fernsehen bei einer Serie, ups. Also das war so ein bisschen, naja, also was das sollte, weiß ich nun nicht. Um die Zuschauer zu verwirren, das fand ich ein bisschen albern. Also naja, der Fall an sich war jetzt, aber es war nicht der stärkste Fall, aber dadurch, dass das so eine harmlose Geschichte war am Ende, war es dann so ganz lustig. Und wie sie dann den Kunden, den du gerade erwähnt hast, wie sie den so reinlegen, das fand ich auch ganz unterhaltsam mit dieser Gruselshow. Da, auch wenn ich da den Logiksprung, er verbreitet Gerüchte über Geister und Ratten, weil er selber hat Angst vor Geistern und Ratten, weiß ich jetzt auch nicht, ob das man sich so erschließen kann, dass Leute immer Gerüchte verbreiten über Dinge, vor denen sie selber Angst haben, weiß ich jetzt auch nicht. Aber naja, also so die Logik, wenn man die nicht so hinterfragt und einfach nur so ein bisschen guckt für den Spaß, dann war das ein durchaus okayer Filler. Und bei dem Niveau, was wir teilweise hatten in den letzten Monaten, kann man wirklich sagen, einer der besseren, ja. Okay, dann kommen wir zur Episode 1138. Die mobile Polizeistation lief am 12. Oktober und darüber erzählt uns jetzt Olli etwas.
Ja, genau. Diese mobile Polizeistation ist, wie der Name schon sagt, ja, das zentrale Thema der Episode. Und es handelt sich dabei, ja, um ein großes Polizeiauto. Ja, so eine Art Van oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ziemlich groß. Keine Ahnung, wie der Fachbegriff für diese großen Autos ist. Auf jeden Fall vielleicht auch Wohnmobil, umgebautes Wohnmobil kann auch sein. Weil da ist nämlich sehr viel Platz drinne und ja, es gibt so ein Idol, das heißt Kanon Aoshima. Das ist wohl bei diesem Event dabei und präsentiert diese mobile Polizeistation und ja, ist deswegen auch in so einem Polizeioutfit gekleidet. Und ja, die Detective Boys sind dann auch mit dabei. Und sollen das irgendwie mit präsentieren. Und wenn dann eben der Wagen da um die Ecke kommt, dann kann man halt sehen, dass es eben ja kein normales Polizeiauto ist, sondern da kann man eben auch drin sitzen. Da sind so zwei Bänke drin und ein Tisch ist da dann drin für mobile Ermittlungen, so ein paar Gadgets zur Verfolgungsjagd oder um Verbrecher so ein bisschen unschädlich zu machen, so eine Art Stange oder so, um die vielleicht auf Abstand zu halten. So, ja, ein paar nützliche, ganz interessante Sachen sind da mit drinne. Und ja, wie dir gesagt, Genta Mitsuhiko und Ayumi sind da sehr engagiert, das irgendwie mit vorzustellen. Conan und Ai stehen eher so, ja, desinteressiert, so ein bisschen daneben und sagen sich, nee, lass die das mal machen. Wir gucken uns das lieber an. Genau wie Kogoro, der da auch zuguckt, allerdings hat der auch mehr Augen für das Idol als für den Polizeiwagen. Und dann muss sich Kogoro mit Conan auch auf den Weg machen, weil sie wohl Rand von irgendwo noch abholen wollen. Ai schließt sich dann den anderen Kindern an und dann, ja, steigen sie eben in das Polizeiauto ein und wollen dann eben zum nächsten Veranstaltungsort und das da vorstellen. Und dann planen sie das sozusagen auf der Fahrt dahin und ja, dann kommen sie plötzlich zum Halten in einer Seitenstraße, weil da rennt ihnen ja so ein Typ einfach vor den Wagen und dann muss der Wagen abrupt abbremsen und ja, dann kann es sein, dass dann ja so ein paar Diebe da dann entsprechend ja den die Polizisten im Wagen halt überwältigen können. Das Idol wird von einem hinten als Geisel genommen, mit so einem Messer wird es da bedroht und so können die dann entsprechend ja die mobile Polizeistation in ihre Gewalt bringen. Den einen schlagen sie nieder, sodass der andere Komplize ja die Polizeiuniform von dem einen sich anziehen kann und nimmt dann vorne mit Platz auf dem Beifahrerwagen und sagt dann zu dem fahrenden Polizist, ja, ne, fahr hier mal los. Und um dem Ganzen, ja, den nötigen Druck zu verleihen, ist der andere Komplize hinten und hat das Idol halt in seiner Gewalt, was er mit dem Messer bedroht. Und ja, zwar kommt es dann über Funk zu einer Durchsage, dass ganz in der Nähe entsprechend gerade ein Uhrengeschäft überfallen wurde. Aber ja, weil dann eben die Täter den Wagen in ihrer Gewalt haben, sagen sie halt, los, losfahren. Ja, und dann macht sich die mobile Polizeistation eben auf den Weg. Und dadurch, dass eben das auch ein Polizeiwagen war, haben halt die heranfahrenden Polizisten halt auch keinen Verdacht geschöpft, dass da irgendwas seltsam ist. Und ja, so ist dann entsprechend die Station auf dem Weg mit den Geiseln. Ei versucht dann so ein bisschen mit Conan in Kontakt zu treten, so im Geheim über den Mikroremitter, mit dem sie da so ein paar Klopfzeichen abgibt, was Conan zum Glück auch deuten kann. Und dann macht er sich entsprechend daran, die Polizeistation mit seiner Radarbrille zu verfolgen. Als die dann mal wieder anhalten müssen, versucht dann der eine Polizist auch, ja, die Kontrolle sozusagen über den Wagen wiederzubekommen. Dabei geht dann Ice Mikroremitter kaputt und damit, ja, sind dann sozusagen alle entsprechend außer Gefecht, weil die vorher natürlich die Habseligkeiten eingesammelt haben und irgendwo abgestellt haben. Und ja, Ei kann dann aber so, ja, sogenannte Paintball-Bälle aus dem Fenster werfen, wenn die dann ihre Fahrt fortsetzen. Und Conan kann dann sozusagen dieser Spur folgen. Ja, währenddessen kam es dann im Zuge des, ja, Kampfes um die Polizeistation dazu, dass das Idol entsprechend, ja, sich einen Streifschuss eingefangen hat, weil eigentlich wollte der Täter Ayumi erschießen, weil er eben gemerkt hat, ey, die ruft über diesen Mikroremitter um Hilfe und deswegen, ja, machen wir sie mundtot. Das konnte zum Glück verhindert werden. Und ja, dann irgendwann ist es auch so, dass die Täter ihre Geiseln irgendwo in einer Parkgarage freilassen, also da dann anbinden mit, wie nennt man es, nicht Knebel, hier Augenbinde und so, dass die halt nichts mitbekommen weiter. Und dann setzen die ihre Fahrt fort. Und Conan findet die dann da entsprechend in der Garage. Dann kann die Polizei kommen und entsprechend ermitteln. Kogoro ist auch mit dabei. Und dann, ja, geht es im Prinzip darum, diese Polizeistation zu finden. Conan findet dann in einer Ecke noch einen Hinweis darauf, dass sie irgendwie den Wagen umgestaltet haben. Und ja, sozusagen dann unerkannt aktuell durch die Stadt fahren. Dann, ja, kommen sie noch entsprechend auf die Spur eines, ja, ehemaligen Firmenbosses, der irgendwie in Ungnade gefallen ist. Und der ist wohl dieser eine Geiselnehmer, der das Idol bedroht hat. Das konnten die Kinder dann entsprechend wiedererkennen. Und ja, dann konzentrieren sich die Ermittlungen entsprechend darauf, den zu finden. Und ja, so geht dann entsprechend. Die Ermittlungen gehen dann so entsprechend weiter, dass sie versuchen wollen, da dann entsprechend, ja, die Täter zu finden, die wohl, wie sich auch rausstellt, eben dieses Uhrengeschäft da am Anfang, wo die Polizei dann hinzukam, die haben das überfallen, dann sind die in die Polizeistation und damit geflohen und, ja, jetzt gilt es sozusagen, die Polizeistation zu finden, die Diebe zu finden und die Beute zu finden. Und ob das alles gelingen kann, das lasse ich an dieser Stelle mal offen. Und würde sagen, schaut euch die Episode da gerne selber mal an. Und wir gucken jetzt nochmal, wie uns die mobile Polizeistation so gefallen hat.
Mich hat die Folge mal wieder so erinnert an einige Manga-Fälle, wie zum Beispiel den ersten Fall mit Chihaya, wo wir dann ja auch was hatten mit, das Auto wird ein bisschen umgestaltet, damit es dann irgendwie in Polizeikontrolle irgendwie durchlaufen kann. Oder auch der erste Fall mit James Black, da hatten wir auch die falschen Polizisten quasi. So ein paar Elemente davon hat mich das erinnert. Ja, so insgesamt war das auch ein okayer Filler, dass diese ganze Sache mit der entführten Polizeistation, dass das jetzt so viel Zeit eingenommen hat. Das war dann irgendwie so, ja, und die fahren dann immer noch und Con verfolgt sie. Also das ging schon ziemlich lange und danach war das Pacing dann so ein bisschen sehr schnell. Aber ja, es war jetzt kein schlechter Filler wie einige der anderen, aber so, da hat mir die letzte Folge dann irgendwie doch besser gefallen, auch wenn der Fall vielleicht nominell ein bisschen schwächer war, aber ja, war eine okay Folge, kann man sich geben.
Ja, würde ich auch so sehen. Also war doch recht interessant. Auch wenn hier natürlich auch die eine oder andere Logikstille ja mit dabei war, die sich mir nicht so ganz dann erschlossen hat. Auch als sie dann diesen einen Typ da befragen, der mit denen irgendwie per Mail in Kontakt stand. Und dann, ja, entweder habe ich das nicht ganz verstanden oder die haben das irgendwie anders gemacht, weil ich so dachte, hey, ja, wenn der schon gefragt wurde, ob der da bei dem Überfall mitmacht und dann gesagt hat, nee, mache ich nicht, dann hätte er doch auch gleich die Polizei rufen können, aber ja, weiß ich nicht. Ansonsten, ja, wie das Ganze dann am Ende aufgelöst wurde, hat natürlich Sinn gemacht, dass dann eben eine bestimmte Person damit involviert war. Und ja, dann ist auch nochmal der schlafende Kokoro am Ende aufgetaucht. Weiß ich auch nicht, ob das unbedingt notwendig war, aber ja, ansonsten die Episode an sich war auch ganz nett, das da so mit anzusehen, auch dieses ja, Auto sozusagen. Und ja, interessant, welche Parallelen du so erkannt hast, die kamen mir so gar nicht als erstes in den Sinn. Mein erster Gedanke war tatsächlich bei diesem Lastwagen, wo Takagi die Überwachungskamera überprüft, mit dem, ja, wo sie auch so eine Art Sticker oder so um den Lastwagen da rumgeklebt haben, wo dann so ein Logo drauf ist und dann wird aus dem grünen Laster ein weißer oder irgendwie so war das, glaube ich, damals. Ich weiß auch nicht mehr, ob das eine Filler-Episode war oder ob es tatsächlich im Manga vorkam. Ich weiß nur noch, wie er vor der Überwachungskamera saß und da auf diesen Tunnel geguckt hat und dann da ein Auto nach dem anderen rauskam und irgendwann kam Conan da auf diese Idee, ah, die haben da im dunklen Tunnel da irgendwas gemacht und da haben sie den dann irgendwie so gefunden. Daran hat mich das Ganze dann erinnert.
Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Filler-Episode, Episode 1139. Und da geht die große Schwester, die von ihrem gemeinen kleinen Bruder geplagt wird. Aber die Titel werden immer besser in diesem Monat. Und die Folge lief am 19. Oktober und über die erzähle ich jetzt noch ein bisschen was. Ja, der Titel verrät es schon am Anfang. Kuro wird da engagiert von einer Frau, in deren Apartments Zettel aufgehängt werden, wo verleumdende Sachen über sie draufgeschrieben stehen. Also die Frau aus der Wohnung ist, die begeht hier Ehebruch und so mit einem verheirateten Mann. Und Kuro wird da eben angeheuert und findet dann schnell den Übeltäter, der sich als der kleine Bruder der Frau herausstellt. Und sie lässt sich dann von ihm mit seiner Adresse eine eidesstattliche Versicherung geben, dass er das nicht mehr machen wird in Zukunft und lässt ihn dann nochmal davonkommen. Ein paar Tage später stellt sich dann raus, es wurde ein Mann ermordet und die Hauptverdächtige wird nach einem anonymen Tipp schnell als die Frau, die Kuro angeheuert hat, identifiziert, weil sie in der Vergangenheit hatte sie, ihr Ehemann wurde von dem Opfer totgefahren und er konnte sich aber rausreden mit einem Anwalt, weil da Aussage gegen Aussage stand und ja, ist nur mit einer kleinen Strafe davon gekommen, weil er gesagt hat, ja, der ist mir vors Auto gesprungen, ich konnte gar nichts machen und so. Also da ist er dann nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, vergleichsweise. Und jetzt ist sie die Hauptverdächtige, aber sie sagt, ich war hier an einem anderen Ende der Stadt und habe da meinen Bruder getroffen am Bahnhof, also ich kann es nicht gewesen sein. Doch der Bruder sagt, nee, ich war da nicht, ich habe meine Schwester da nicht getroffen. Und der Verdacht stellt sich ein, er will schon wieder seiner Schwester Probleme bereiten, indem er da jetzt ja quasi bei der Mordermittlung sie sabotiert. Und Kuro und Con ermitteln dann, versuchen da irgendwie zu beweisen, nee, er war doch da, aber irgendwie finden sie nichts und es lässt sich auch nicht beweisen, dass die Frau in der Gegend war. Und dann, ja, kommen die Detektive zu dem Umkehrschluss quasi. Nee, die Geschwister, die verstehen sich in Wirklichkeit gut. Das war alles nur eine Scharade. Und der Bruder hat eigentlich den Mann umgebracht und die Schwester will ihn schützen. Und das war alles eine riesige Finte, war das alles. Und Kuro erklärt das dann, die Schwester sagt auch, ja, es stimmt, mein Bruder war der Täter und der Bruder ist ganz schockiert, bevor Con dann den schlafenden Kuro aktiviert und sagt, ja, das war alles, was ich gerade gesagt habe, das wollte uns der wahre Täter glauben machen. Und enthüllt dann die richtige Wahrheit. Ja, Olli, der gemeine kleine Bruder und die große Schwester, wie hat dir der Zwist der beiden gefallen?
Ja, es war sehr interessant, vor allen Dingen einer der interessantesten Fakte, dass diese Titel immer länger werden und man gar nicht wusste, wie schreibt man denn das jetzt in unseren Kalender rein? Das war sehr, ich habe auch nur gedacht, Alter, warum machen sie denn erst das mit dem Restaurant, jetzt noch was Längeres und all sowas? Erinnert mich so, wir kommen hier in die Manga-Reihe mit den Light Novels, ich kämpfte 10 Jahre in der anderen Dimension und wie wir es immer so schön hören. Und ja, also ich muss sagen, der Anfang war sehr interessant, wo Kogoro da in dem Haus stand und ermittelt hat und dann kam der Schwenk in die Detektei, wo die Frau da war und ihn engagiert hat und ja, dann ist Kogoro da und findet dann auch direkt den Täter und ja, dann stellt sich raus, oh, das war sein Bruder, ihr Bruder und ja, war sehr interessant, der Anfang sozusagen. Was ich dann so allerdings nicht verstanden habe, ist, sie hat sich das ja unterzeichnen lassen von ihm, aber dann hat man ja auch gesehen, wie sie das Ganze gleich wieder zerrissen hat. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, aber gut.
Dadurch hat sie seine Adresse rausgefunden, weil er ja unterschrieben hat mit Adresse und allem drum und dran und er hat ja eine neue, die niemand kannte und dadurch hat sie die Adresse rausgefunden, um ihn anzuschwärzen.
Genau, aber sie hat es ja dann wieder zerrissen, den Zettel.
Ja, er hat das ja vorgelesen, also sie hat sich das wahrscheinlich einfach gemerkt, glaube ich.
Ja, das denke ich mal auch, aber mir hat sich das der Sinn nicht so. Erst so, ja, du unterschreibst mir das, ha, ich habe jetzt was gegen dich in der Hand und dann, nee, brauche ich doch nicht und mache es wieder kaputt. Also, vielleicht war das auch alles Teil des Plans oder so. Auf jeden Fall, ja, war das dann sehr interessant sozusagen dann auch zu sehen, wie der Bruder dann ihr anscheinend, dass er sie so hasst, dass er selbst die Polizeiermittlungen gegen sie manipulieren will und sie dann offenbar da dann irgendwie verdächtigt wird und all sowas. Also es war eine sehr interessante Dynamik so zwischen den beiden. Und ja, dann auch, wie sich das dann so fortschreitend entwickelt, dass sie, die Schwester stellt sich immer die ganze Zeit als Opfer dar von dem Bruder und dann kommt Kogoro auf diese aber komische Theorie, nein, die mögen sich in Wirklichkeit und man denkt, hä, was geht denn jetzt hier ab und dann kommt Kogoro da mit seiner Logik und stellt dann eben da, ja, wie das alles so war und man denkt sich, ja, das macht eigentlich irgendwie Sinn, aber irgendwie sehe ich hier den schlafenden Kogoro nicht, also was ist denn jetzt hier, aber trotzdem eine gute Fallaufklärung und dann am Ende kommt noch, dann kommt doch der schlafende Kogoro und dann, nein, alles, was wir gerade gesehen haben, ist doch alles falsch, weil, also das war dann, ja, irgendwie war das dann so, erst wirst du die ganze Zeit in die eine Richtung geführt und dann musst du wieder in die andere Richtung denken, also, ja, es war irgendwie interessant, aber irgendwie war es auch so ein bisschen, ja, man musste dem Ganzen irgendwie folgen können, also, ja, und auch so die Dynamik der beiden dann so an sich, ja, weiß ich auch nicht, wie das so, irgendwie war das dann am Ende, also es war irgendwie zwar interessant, aber so ganz vom Hocker gehauen hat mich das nicht, also wenn ich so die 3 Episoden des Monats in vergleichen würde, würde ich die als die schlechteste von den 3 einordnen und ja, ich habe jetzt auch nicht so das Bedürfnis, mir die nochmal anzugucken, vielleicht höchstens, um das mit dem Ende nochmal ein bisschen mehr nachvollziehen zu können. Aber ich fand sie nicht so spannend wie die anderen beiden Episoden. Also ist vielleicht noch so okay, aber eher im unteren Bereich.
Ja, ich muss auch sagen, die Folge fand ich dann doch am schwächsten, gerade weil auch wieder große Teile der Beweise dann irgendwie offscreen waren, mit irgendwelchen Anrufen, die Conan dann tätigt und was dann sich so für den Zuschauer ungesehen erschlossen wird. Und ja, allgemein war das einfach schwach. Also dieses Ganze mit, ja, sie overacted, wie sehr sie sich nicht verstanden haben, deswegen schlussfolgern wir, das war alles nur eine Finte und sie mögen sich in Wirklichkeit. Das war schon wirklich wild. Und dass die Frau dann auch genau darauf abgezielt hat, diesen Effekt zu erzielen, also dass sie damit gerechnet hat, wenn ich hier so zu sehr auf die Tränendrüse drücke, dass die dann sich erschließen, nee, wir mögen uns eigentlich. Also das war als Plan auch ein bisschen, naja, und dass sie da auch mit unverstellter Stimme da den Telefontipp gibt. Und das dann am Ende, ja, wenn wir uns das jetzt anhören, dann stimmt die Stimme überein, wo ich mir denke, Migure hat den Anruf doch vorher gehört, wir haben doch gesehen, wie er den da gehört hat, den Anruf, und dann hat er die unverstellte Stimme trotzdem nicht erkannt, als er die Frau dann trifft, aber dann irgendwie sagen, ja, wenn wir haben das aufgezeichnet und jetzt können wir das irgendwie vergleichen und dann wird es rauskommen. Also es war auch so ein bisschen, naja, also irgendwie war das alles von der Handlung her nicht so doll im Fallsinne. An sich fand ich das auch schon interessant mit diesem, dass sie sich eben nicht verstehen und dass er dann aus Boshaftigkeit dann ihr das Alibi nicht bestätigt und sie dann Schwierigkeiten bringt. Das ist schon ein interessantes Konzept, aber was dann, so wie das dann umgesetzt wurde und was dann der tatsächliche Fall war, das war dann doch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und ich muss sagen, wir gehen ja nicht immer auf die Animationsqualität ein, aber ich fand, in der Folge war es deutlich sichtbar. Also hier war ein absolutes C-Team dran für irgendein Studio, das sie outsourcen. Also die Episode sah ganz, ganz furchtbar aus, fand ich. Da war es wieder. Man hat sich ja schon an viel gewöhnt, aber hier in der Folge fand ich das auffällig, wie schlecht die Animationsqualität war. Also in dem Sinne für mich auch die schwächste Episode in diesem Monat.
Ja, wo du es gerade nochmal sagst, ich war mir echt nicht sicher, als ich es gesehen habe. Dieser Anruf da, wo sie da anruft und dann die Stimme, habe ich so gedacht, hä, das ist doch die Frau, also die Schwester ist das doch, oder nicht? Aber das kann doch eigentlich gar nicht sein. Die kann doch nicht mit ihrer echten Stimme da anrufen, dass ich als Zuschauer die hört. Ich muss mich da bestimmt irgendwie verhört haben, dass das kann doch gar nicht sein oder so. Also. Da saß ich dann auch in dem Moment, dachte, hä, nee, das kann doch gar nicht sein. Also, die ist doch nicht so blöd und ruft da an und verrät sich selbst. Also, da stand ich dann auch und da war ich mir dann auch nicht sicher, ob ich mir richtig gehört habe, ob das die gleiche Stimme war oder ob ich mir das eingebildet hatte.
Okay, und am letzten Samstag im Oktober lief keine Episode. Da lief nämlich am 26. Oktober ein Remaster von Episode 737, Der verdächtige Spazierweg. Und jetzt am 2. November, wenn ihr das hört, ist die Folge schon gelaufen, aber zum Aufnahmezeitpunkt haben wir die noch nicht gesehen, lief das Mysterium beim Frauentreffen 3, eine weitere Filler-Reihe, die fortgesetzt wird. Super, super toll. Da reden wir dann im nächsten News-Podcast drüber, auch über die Episode am 9. November dann, wo wir noch nicht wissen, was da ausgestrahlt wird. Dann tatsächlich die weiteren Folgen im November kennen wir. Da kommt, ist nämlich eine besondere Aktion. Da laufen nämlich ein Filler-Zweiteiler, der Mordfall im Rampo-Anwesen. Da geht es um das Anwesen von Rampo Edogawa, dem berühmten japanischen Schriftsteller, nachdem ja auch Kon sein Alias sich raus zusammengebaut hat, weil dieses Jahr ist der 130. Geburtstag von Rampo Edogawa und da gibt es dann so ein kleines, da gibt es dann diesen Zweiteiler als quasi so ein kleines Event, Edogawa Rampo x Kon Edogawa, und deswegen kriegen wir dann für der Zweiteiler, der da in diesem ehemaligen Anwesen oder in dem Haus von Rampo Edogawa, was heutzutage ein Museum ist, und da spielt dann ein Detektiv Conan Filler Zweiteiler als Teil dieses Events. Also das erwartet uns im November. Und diese ganzen Episoden besprechen wir dann im nächsten News-Podcast. Denn für heute war es das erstmal. Wir sind am Ende des Themen dieses News-Podcasts angelangt. Ein paar Ja, ein paar schöne Filler-Episoden. Wir konnten mal wieder ein bisschen was Positiveres sagen. Ist ja leider auch nicht in jedem Monat so. Und ich verweise jetzt am Ende des Podcasts nochmal auf unsere Webpräsenzen. Auf connews.org findet ihr alle News rund um Detektiv Conan und Kosho Aoyamas weitere Serien. Im Conan-Wiki, conanwiki.org, findet ihr ein Mitmach-Wiki, wo ihr Wissen euch erlesen könnt und wo ihr auch Wissen beitragen könnt rund um Detektiv Conan und die weiteren Serien. Mit anderen Fans diskutieren könnt ihr im Conan-Forum, conanforum.org oder auf unserem Discord-Server, connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir zu finden. Auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf Threads, auf Mastodon und auf Blue Sky. Immer jeweils unter dem Handle @connews oder connews.org. Da findet ihr uns auf all diesen Plattformen. Könnt ihr dann auch Sachen nachlesen und Erinnerungen an Folgenausstrahlungen und weiteres findet ihr da. Wir haben da immer nette Posts für euch parat. Unterstützen könnt ihr uns über Patreon, indem ihr über unsere Amazon Affiliate Links einkauft oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in einem anderen Podcast.